Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Mit Betreten der Kirche ist er plötzlich von der Außenwelt abgeschnitten. Er ist inmitten eines heiligen Raums, der fast schon eine Art Schutzschild um ihn herum aufbaut. Eine friedliche, fast ehrfurchtsvolle Stille legt sich um den Mann. Die Luft hier drinnen fühlt sich direkt kühler und schwerer an. Sein Blick schweift unverweigerlich nach oben an die hohe Decke. Sanftes, fast unschuldiges Licht bricht sich in den bunten Fensterglasscheiben und hinterlässt ein mystisches Lichtspiel auf dem dunklen, jahrhundertealten Boden der Stanford Memorial Church.
Er nimmt den hölzernen Duft der Kerzen wahr, die in der Kirche verteilt stehen. Die alten Holzbänke knarzen, während seine gedämpften Schritte von den hohen Mauern widerhallen und er langsam Richtung Altar schreitet. Die dicken Wände dieser Kirche stecken voller Geschichten. Wenn sie sprechen könnten, würden sie von romantischen Hochzeiten erzählen, von familiären Gedenkfeiern und religiösen Versammlungen, aber auch von erschreckenden Erdbeben, von Wiederaufbau und dem Tod. Aber nicht von einem natürlichen Tod, sondern von einem brutalen Mord.
Eine beinahe greifbare Dunkelheit legt sich plötzlich über das Kirchenschiff der Stanford Memorial Church. Die sonst so malerischen Buntglasfenster werfen heute kaum mehr als gespenstische Silhouetten auf das, was sich dem Wachmann hier darbietet. Er nähert sich der Gestalt, die dort vor dem Altar auf dem Steinboden liegt. Ein Schritt, noch ein Schritt. Das fahle Mondlicht zeigt ihm leider genug von der Brutalität, die hier vor wenigen Stunden passiert sein muss.
Vor ihm liegt eine Frau. Sie liegt auf dem Rücken, noch halb unter einer Kirchenbank. Ihr Blick ist nach oben gerichtet, so als suche sie die Verbindung zu Gott. Die Bluse der Frau ist aufgerissen worden. Sie ist von der Taille abwärts entblößt, die Jeans rautenförmig nach oben gelegt, ihre Beine selbst weit gespreizt. Ihre Unterhose und Schuhe liegen nicht weit von ihren Füßen entfernt. Die Bestialität der Szenerie schlägt mit voller Wucht zu. Und fast hätte der Wachmann den Eispickel übersehen, der nur noch ein kleines Stück aus dem Hinterkopf der jungen Frau herausragt.
Schwarze Akte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und das, was wir euch hier gerade im Intro erzählt haben, das ist keine Geschichte, die sich Autor Dan Brown zu Beginn einer seiner Robert Langdon-Romane ausgedacht hat. Denn das ist leider tatsächlich so passiert. Am 12. bzw. 13. Oktober 1974. Die Frau, die dort brutal ermordet und so seltsam drapiert aufgefunden wurde, die heißt Arliss und wurde nur 19 Jahre alt.
Die Stanford Memorial Church wird in dieser Nacht zu einem jahrzehntelangen Hüter eines brutalen Geheimnisses, das wir am Ende der Folge aber heute auflösen können. Um zur Lösung des Falls zu kommen, müssen wir aber ein Stück in die Vergangenheit zurückgehen. Wir möchten euch als erstes von der jungen Frau erzählen. Von Arliss.
Arliss wurde am 22. Februar 1955 in Emmons County im US-Bundesstaat North Dakota geboren. Das ist im Norden der USA, genau in der Mitte quasi, an der Grenze zu Kanada. Arliss ist das dritte Kind von Marvin und Jean. Sie ist zusammen mit ihrem Bruder Larry und ihrer Schwester Karen in Bismarck in North Dakota aufgewachsen. In einem schlichten Haus in der Nähe eines Industriegebiets im Osten der Stadt. Damals lebten in Bismarck ungefähr 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Heute sind es ein bisschen mehr als 70.000. Arliss Vater Marvin hat im Zweiten Weltkrieg gedient und danach 20 Jahre lang als Mechaniker beim Autohändler Chase Chevrolet gearbeitet.
Arliss wuchs in einem sehr religiösen Umfeld auf. Und das merkt auch jeder sofort, der mit Arliss spricht, denn für sie gibt es absolut kein anderes Thema. Die Familie ist jeden Sonntagmorgen in die Kirche gegangen und meistens sogar nochmal am Abend. Sie haben auch immer vor dem Essen gebetet. Arliss Eltern sind wirklich sehr engagiert, denn sie gehören zu den Gründungsmitgliedern der Bismarck Reformed Church. Die basiert auf den Lehren des Calvinismus.
Also dem Glauben daran, dass Gott vorherbestimmt hat, welche Menschen Erlösung finden und welche Verdammnis. Der Mensch ist also hier abhängig von der Gnade Gottes. Die Predigten der Reformed Church sind meist tief in biblischen Texten verwurzelt und zielen darauf ab, biblische Lehren auf das tägliche Leben anzuwenden.
Werbung. Werbung Ende.
Alice trägt meistens eine Brille und ist knapp 1,70 Meter groß. Sie wird als zuverlässig, praktisch veranlagt und freundlich beschrieben. Also eine ruhige, ernste Person und gute Freundin, die sich um andere kümmert. In der Bismarck High School gehört sie zu den Cheerleaderinnen und ist Mitglied der Gemeinschaft christlicher Athleten. In der High School gibt es auch einen ganz besonderen jungen Mann, der Alice Herz erobert hat. Nämlich Bruce.
Und Bruce ist der Leichtathletikstar der Schule und hält den All-Time-State-Rekord für den Viertelmeilenlauf. Seine Familie ist auch ziemlich bekannt in Bismarck, denn sein Vater ist Zahnarzt und sein Opa ein demokratischer Politiker. Bruce ist, anders als Alice, in einer der wohlhabendsten Gegenden der Stadt aufgewachsen.
Und auch wenn Mitschüler die aufkeimende Romanze zwischen Alice und Bruce nicht haben kommen sehen, verbindet die beiden eine Sache sehr stark miteinander, nämlich der tiefe Glaube. Bruce ist eigentlich eher schüchtern, gerade im Umgang mit Mädchen. Trotzdem hat er sich getraut, Alice zu fragen, ob sie mit ihm zu einem winterlichen Schulball gehen möchte. Kurz vor Ende der Highschool werden die beiden dann endlich ein Paar.
Bruce bekommt nach der Highschool die Zulassung zum Medizinstudium, und zwar an der Stanford-Universität in Kalifornien, fast 2600 Kilometer von Bismarck entfernt. Das ist einer der renommiertesten Universitäten der Welt, 60 Kilometer südöstlich von San Francisco. Alice aber bleibt in ihrer Heimat. Dort besucht sie für ein Jahr lang das Junior College und arbeitet nebenbei als Sonntagsschullehrerin in der Kirche ihrer Eltern. Sie engagiert sich auch weiterhin bei den christlichen Athleten und jobbt als Empfangsdame in einer Zahnarztpraxis. Das bedeutet, dass das junge Paar jetzt also erstmal eine Fernbeziehung führt. Aber das dauert gar nicht lange, da will Bruce unbedingt Nägel mit Köpfen machen und er fragt Alice, ob sie ihn heiraten möchte. Und sie will. Mit 19 Jahren heiraten die beiden also.
Nur wenig später, im August 1974, 6 Wochen bevor Alice brutal ermordet in der Kirche aufgefunden wird, zieht sie zu ihrem frisch angetrauten Ehemann auf den Stanford Campus. Bruce studiert hier mittlerweile im 2. Jahr. Die beiden ziehen in ein Studentenwohnheim nach Quillen Hall. Hier wohnen ausschließlich junge, verheiratete Studierende.
Bruce ist ziemlich mit seinem Studium beschäftigt und braucht viel Zeit zum Lernen. Damit bleibt nicht viel Zeit für seine junge Ehefrau übrig und Alice, die langweilt sich und fühlt sich sehr einsam. So einsam wie noch nie in ihrem Leben, schreibt sie einer Freundin in einem Brief. Sie selbst hat keinen Studienplatz an der Uni und sucht sich daher einen Job als Rezeptionistin in einer örtlichen Anwaltskanzlei in Palo Alto. Die Stadt ist ja heute vor allem dafür bekannt, dass hier viele Softwareunternehmen ihren Hauptsitz haben. Und Palo Alto war auch der erste große Standort von Facebook beispielsweise.
Der Abend des 12. Oktober 1974 wird ihr gemeinsames Leben plötzlich völlig verändern. Ein später Samstagabend, an dem Alice und ihr Mann Bruce über den Campus spazieren. Kurz vor ihrem Wohnhaus bemerken sie, dass einer von Alice' Autoreifen platt ist. Nervig, aber an sich kein Drama. Bruce sagt seiner Frau, dass sie beim nächsten Tankstellenbesuch den Reifen einfach wieder aufpumpen soll. Alice kennt es von zu Hause aber so, dass sich die Männer um solche Dinge kümmern. Ihr gefällt es überhaupt nicht, dass Bruce sie das selbst erledigen lassen will. Das sei sein Job als Mann in der Beziehung. Bruce hat die ganze Nacht gelernt, ist erschöpft und hat keine Lust, mit ihr darüber zu sprechen und zu streiten. Davon ist wiederum Alice genervt.
Um wieder runter und ein bisschen Abstand zu bekommen, möchte Alice noch in der Stanford Memorial Church beten. Allein. Sie geht oft dorthin, wenn sie Probleme hat und einen ruhigen Ort braucht, um nachzudenken. Jetzt scheint wieder so ein Moment zu sein, an dem sie lieber ihre Ruhe will. Bruce soll sich schon mal alleine auf den Weg zurück ins Wohnheim machen, was er auch tut. Ihre Wohnung liegt ungefähr 20 Minuten Fußweg von der Kirche entfernt. Es ist das letzte Mal, dass Bruce seine Frau lebend sehen wird.
Ein paar Leute werden sich später daran erinnern, Alice auch noch betend in der Kirche gesehen zu haben. Ein Sicherheitsbeamter soll sie sogar noch darauf hingewiesen haben, dass er die Kirche gegen Mitternacht abschließen wolle. Dass sie bis dahin die Kirche also verlassen haben muss.
Ehemann Bruce, der ja längst wieder im Wohnheim angekommen ist, der macht sich gegen Mitternacht langsam Sorgen, denn Alice ist immer noch nicht zurück. Dass sie immer noch in der Kirche sein soll, das ist schon eher ungewöhnlich, denn was macht sie da so lange? Er macht sich also auf den Weg zur Kirche, aber die ist längst verschlossen. Keine Spur von seiner Frau. Er klopft sogar noch gegen die Tür, aber klar, um diese Uhrzeit, da öffnet ihm ja keiner mehr.
Wahrscheinlich hat Alice einen anderen Weg nach Hause genommen als den, den er gerade hergekommen ist, denkt er sich. Und sie müssen sich einfach knapp verpasst haben. Also wählt Bruce einen anderen Heimweg wieder zurück. Alice wird längst in der gemeinsamen Wohnung sein. Aber nein, die Wohnung ist dunkel und leer. Alice bleibt verschwunden. Als es gegen 3 Uhr morgens immer noch kein Lebenszeichen von ihr gibt, ruft Bruce die Polizei und meldet seine Frau als vermisst.
Bruce berichtet den Beamten, dass seine Frau spätabends noch zur Stanford Memorial Church gehen und dort beten wollte. Kurz nachdem sie sich ein bisschen gestritten hatten. Also fahren die Polizisten zur Kirche und sehen nach, stehen aber natürlich auch vor verschlossenen Türen. Zutritt ins Innere verschaffen sie sich nicht, warum auch immer. Nur ein paar Stunden später erlebt der Sicherheitsbeamte Steven genau das, was wir euch am Anfang der Folge erzählt haben. Als er gegen 5.45 Uhr die Kirche für den Tag und für die Besucher öffnen möchte, da bemerkt er, dass eine Tür an der Westseite der Kirche offen steht. Dabei waren vor ein paar Stunden doch noch alle verschlossen. Er geht vorsichtig hinein und findet am frühen Morgen des 13. Oktober die Leiche von Alice im östlichen Querschiff der Kirche in der Nähe des Altars.
Wir haben ja schon vorhin im Intro beschrieben, dass Alice halb entblößt dort am Altar gefunden wurde. Was wir euch vorhin noch nicht erzählt haben, sind 2 grausame Details, die noch ersichtlich waren. Denn in ihrer Vagina hat eine 30 cm lange Altarkerze gesteckt und eine weitere Kerze wurde zwischen ihre Brüste geklemmt. Für die Ermittler, die zum Fundort gerufen werden, sieht es so aus, als wären die Kerzen vorsichtig vom Kerzenständer entfernt worden. Als hätte jemand keine Eile dabei gehabt. Der Eispickel wurde ihr hinter dem linken Ohr in den Schädel gerammt. Ihre Leiche weist also deutliche Anzeichen von Gewalt auf. Alice muss außerdem stranguliert worden sein, denn an ihrem Nacken sind 2 blaue Flecken sichtbar. Auch geplatzte Blutgefäße, die die Innenseiten ihrer Augenlider rot gefärbt haben, sprechen für eine Strangulation.
Alice Mörder muss sie also von hinten überrascht haben, sie mit beiden Händen gewürgt und mit der linken Hand mit dem Eispickel auf sie eingestochen haben. Die Kleidungsstücke, die ihr ausgezogen wurden, die lagen in unmittelbarer Nähe ihrer Leiche. Was allerdings fehlt, ist Alice Brille. Die Ermittler vermuten, dass der oder die Täter diese als eine Art Trophäe mitgenommen haben.
Aber wer hätte ein Motiv, die junge, freundliche Frau, die erst seit 6 Wochen auf dem Campus lebt, zu töten? Und warum? Der Fundort der Leiche und ganz besonders wie Alice Leiche drapiert wurde, lässt die waghalsige Theorie eines rituellen Mordes aufkommen. Doch bevor wir darauf näher eingehen, sprechen wir erst einmal über die vorschriftsmäßige Mordermittlung, die die Polizei jetzt erstmal einleitet.
Die Polizei befragt natürlich als erstes den 28-jährigen Steven, der Wachmann, der Alice Leiche am frühen Morgen gefunden hat. Er schildert der Polizei den konkreten Ablauf seiner Schicht. Gegen Mitternacht habe er die Kirche abgeschlossen. Da habe er auch nichts Verdächtiges im Inneren bemerkt. Keine Person und erst recht keine Leiche. Gegen 2 Uhr morgens habe er die Außentüren der Kirche nochmal überprüft. Alle verschlossen. Erst gute 4 Stunden später bemerkt er dann die offenstehende Tür und die Leiche im Inneren der Kirche.
Die Ermittler können 2 wichtige Spuren in der Kirche sicherstellen. Sie finden Spermarückstände auf einem Kissen, das in der Nähe der Leiche liegt, und einen unvollständigen, blutigen Handabdruck auf einer der Kerzen. Wie so häufig rutscht auf der Liste der Verdächtigen erst einmal eine spezielle Person ganz nach oben, nämlich der Ehemann. Und der hat ja auch noch berichtet, dass Alice und er Streit kurz vor ihrer Ermordung hatten. Bruce wird also auf dem Polizeirevier befragt und die Beamten bemerken direkt kleine Tropfen Blut auf seinem Hemd. Für jemanden, dessen Ehefrau vor ein paar Stunden ermordet wurde, wirkt das natürlich super verdächtig.
Ehemann Bruce weiß allerdings zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass Alice tot ist. Er erklärt den Polizisten, dass er oft Nasenbluten bekomme, sobald er stressigen Situationen ausgesetzt ist. Das spurlose Verschwinden seiner Ehefrau habe ihm stark zugesetzt. Bruce wird zu Beginn des Verhörs mit einer angeblichen Affäre konfrontiert, die seine Frau gehabt haben soll. Deswegen sei ihre Ehe in die Brüche gegangen und das sei ein Motiv, sie zu ermorden. Bruce erzählt einem Ermittler viele Jahre später Folgendes, ich zitiere: Ich war ziemlich beleidigt und ziemlich wütend. Es war ein schlechtes Gespräch.
Bruce muss sich neben intensiven Befragungen auch einem Lügendetektortest unterziehen. Ein Polizist fragt ihn: Wissen Sie mit Sicherheit, wer Ihre Frau ermordet hat?
Bruce antwortet mit: Nein.
Der Polizist fragt weiter: Haben Sie Ihre Frau ermordet?
Nein.
Haben Sie eine dritte Person beauftragt, Ihre Frau zu ermorden?
Nein.
Ging es Ihrer Frau gut, als Sie sie das letzte Mal gesehen haben?
Ja.
Bruce besteht den Lügendetektortest. Auch das am Fundort gesicherte Sperma sowie der Handabdruck können nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Und auch sonst gibt's keine Beweise für ihn als Täter. Alles Ehemann Bruce wird also ziemlich schnell als Verdächtiger ausgeschlossen. Der Sicherheitsbeamte Stephen bringt aber eine neue Person ins Spiel. Denn er berichtet von einem jungen Mann, den er in der Kirche gesehen hat. Und zwar in der Nähe der Stelle, an der er später Alice Leiche gefunden hat. Er schätzt den Mann auf um die 20 Jahre alt, mit einem Prinz-Eisenherz-Haarschnitt.
Ja, und der ist ziemlich iconic. Das ist nämlich ein kinnlanger Bob mit Pony, der das Gesicht umrahmt, also eine sehr markante Frisur. Und deswegen ist Stephen auch sicher auf diesen optischen Vergleich gekommen. Der unbekannte Mann hatte ein dunkles, kariertes Hemd an. Auch ihm habe er kurz vor Mitternacht mitgeteilt, dass er die Kirche bald abschließen werde. Ein weiterer Zeuge kann einen jungen Mann beschreiben, der noch kurz vor Mitternacht versucht hat, in die Kirche zu kommen. Dieser Mann wird optisch so beschrieben: sandfarbenes Haar, mittlere Statur und um die 1,70 groß.
Nur kurze Zeit später kommt es auf Alice' Beerdigung neben tiefer Trauer auch zu einem Moment der Verwirrung. Denn einer von Alice' Arbeitskollegen ist mehr als verwundert, als sich Bruce ihm als Alice' Ehemann vorstellt. Der Kollege dachte nämlich, dass Alice mit einem ganz anderen Mann verheiratet wäre. Einem Mann, den er erst kürzlich im Büro mit ihr hat streiten sehen. Ein Mann mit lockigem, sandfarbenen Haar und um die 1,80 groß. Was die Größe betrifft, machen die Zeugen also unterschiedliche Angaben. Beschreiben sie trotzdem ein und denselben Mann?
Ja, so richtig vorwärts kommt die Polizei mit all dem nicht. Der von Stephen beschriebene Prinz-Eisenherz-Verschnitt kann nicht ausfindig gemacht werden. Auch nicht der vom Kollegen beschriebene Mann mit sandfarbenem Haar. Und überhaupt ist gar nicht klar, ob die Zeugen denselben Mann beschreiben oder unterschiedliche Männer gesehen haben. Schnell entstehen also viele Theorien rund um den mysteriösen Mord in der Stanford Memorial Church. Vom berüchtigten Einzeltäter über die Process Church bis hin zu Serienmördern, von denen ihr sicher alle schon mal gehört habt. Das klingt alles zusammen aufgelistet ziemlich absurd. Daher gehen wir die einzelnen Theorien jetzt mal zusammen durch.
Der Mord an Alice ist nicht der einzige, der in dieser Zeit passiert ist. Er ist sogar schon der 4. unaufgeklärte Mord auf dem Stanford Campus und das innerhalb von 2 Jahren.
Der erste Mord geschieht im Februar 73, also gut anderthalb Jahre vor dem Mord an Alice. Die 21-jährige Leslie Marie studiert Geschichte an der Stanford-Universität und arbeitet in Palo Alto als Rechtsbibliothekarin. Nachdem sie am 13. Februar Feierabend macht, ist sie plötzlich spurlos verschwunden. 3 Tage lang, bis ihre Leiche in der Nähe des Campuses gefunden wird. Die junge Frau wurde mit einem Schal stranguliert. Ihr Rock wurde hochgezogen und ihre Unterhose ist in ihren Mund gestopft. Es gab aber keine Anzeichen eines sexuellen Übergriffs. Sie wurde zuletzt auf dem Campus gesehen, wie sie mit einem Mann gesprochen hat. Einem Mann mit langem, blonden Haar.
Doch noch während nach Leslie gesucht wird, findet man die Leiche eines jungen Mannes namens Mark. Die Ermittler gehen von einem Suizid aus. Daher bringt man seinen Tod nicht sofort mit dem von Leslie in Verbindung, die nur kurze Zeit später gefunden wird. 7 Monate nach dem Mord an Leslie wird der 20-jährige David brutal ermordet in der Nähe einer Bibliothek aufgefunden. Erstochen mit 15 Messerstichen. David hat Physik studiert und Bestnoten geschrieben.
Die 21-jährige Janet Ann stirbt am 24. März 1974, ein halbes Jahr, bevor man Alice' Leiche finden wird. Sie wurde beim Trampen stranguliert, nachdem sie einen Freund auf dem Stanford Campus besucht hatte. Sowohl Janet als auch Leslie wurden nicht sexuell missbraucht. Beide Frauen wurden barfuß aufgefunden und beiden wurden die Portemonnaies gestohlen.
Der Bürgermeister von San Francisco glaubt, dass hinter diesen Morden eine Sekte namens Death Angels steckt. Die Death Angels sind eine gewalttätige Gruppe von afroamerikanischen Extremisten, die in den frühen 1970er Jahren in der San Francisco Bay Area aktiv waren und hauptsächlich Weiße ermordet haben. Laut Berichten glauben die Mitglieder der Death Angels, dass sie durch das Töten weißer Menschen in den Himmel kommen könnten. Sie sehen die Angriffe als eine Art Ritual dafür. Sie sollen insgesamt 15 Menschen umgebracht haben. Andere Quellen behaupten sogar bis zu 270 Menschen. Allerdings benutzen die meist Pistolen des Kalibers 32, um ihre Opfer aus kurzer Distanz zu erschießen. Und das wiederum passt nicht ins Schema der Campusmorde.
Jahrzehnte später wird ein Mann namens John Arthur Gechu zumindest für 2 der Morde, für die an Leslie und Janet, zur Rechenschaft gezogen. Denn dank der stetigen Entwicklung der DNA-Technik kann der schließlich im Jahr 2018 überführt werden und lebenslang hinter Gittern gebracht werden.
Es gab in den 1970ern so einige Spekulationen darüber, dass der Mord an Alice auch mit bekannten Serienmördern zusammenhängen könnte, die zu der Zeit aktiv waren. Zum Beispiel taucht ein Name im Zusammenhang mit dem Fall auf, den ihr alle sicher schon mal gehört habt. Und zwar Ted Bundy. Bundy war zur Zeit von Alice' Ermordung in verschiedenen Bundesstaaten aktiv, hat mehrere Frauen entführt und ermordet.
Er war damals auch oft in Kalifornien unterwegs und er hatte sogar ein Stipendium für die Stanford-Universität. Ja, und einer der Gegenstände, die damals in seinem Auto gefunden wurden, war ein Eispickel. Das klingt schon ziemlich verdächtig für jemanden, der ja bereits als Serienmörder aktiv ist, oder? Aber Ted Bundy war in Alice Mordnacht in Salt Lake City. Das ist eine gute 12-stündige Autofahrt vom Stanford Campus entfernt. Die Spekulationen seiner Tatbeteiligung basieren also hauptsächlich auf allgemeinen Umständen und Parallelen.
Ein weiterer Serienmörder bringt sich quasi selbst ins Spiel, nämlich David Berkowitz, vielleicht besser bekannt als der Son of Sam. Über den haben wir schon in Folge 165 der Schwarzen Akte gesprochen. Die Folge heißt »Eine Stadt in Angst, der Son of Sam«.
Berkowitz oder der Son of Sam hat in den 70er Jahren in New York City mehrmals auf Passanten geschossen, bei denen er 6 Menschen getötet und 7 weitere verletzt hat. Nach einem Mord hat er dann zum ersten Mal auch eine Nachricht am Tatort hinterlassen. In dieser Nachricht hat er sich selbst den Namen Son of Sam gegeben und die Polizei verspottet.
Die Medien haben seinen selbstgewählten Namen natürlich sofort übernommen. Und er wurde zu einem gefürchteten Phantom in New York. Berkowitz hat behauptet, dass er von einem dämonischen Hund namens Sam besessen sei. Der hätte ihm die Morde befohlen. Falls ihr die Folge noch nicht kennt, hört euch die unbedingt mal an. Hier nochmal der Reminder. Das ist Folge 165, eine Stadt in Angst.
Aber wie wird der Son of Sam jetzt mit dem Mord an Alice in Verbindung gebracht, fragt ihr euch? Die Polizei in North Dakota bekommt 1979, also 5 Jahre nach dem Mord an Alice, ein Buch per Post zugeschickt. Das trägt den Titel The Anatomy of Witchcraft. Den Beamten stechen sofort handschriftliche Markierungen und Unterstreichungen ins Auge und sie können als Absender den Son of Sam ausfindig machen, der zu dieser Zeit aber schon im Gefängnis sitzt. Die Beamten nehmen an, dass er damit eine Verbindung zwischen dem Mord an Alice und satanistischen Ritualen andeuten will.
Und diese Andeutungen haben natürlich zu Spekulationen geführt, inwiefern er da selbst beteiligt gewesen sein oder etwas wissen könnte. Er war schließlich in der Zeit aktiv, in der Alice ermordet wurde. Er selbst wurde zwar nie in Kalifornien gesehen, wo sich ja die Stanford Memorial Church befindet, doch seine Behauptungen haben die Verschwörungserzählungen trotzdem angeheizt. Ein Polizist fährt sogar extra zu ihm ins Gefängnis, um ihn zu befragen. Er bekommt aber keine neuen Informationen aus ihm heraus. Daher glaubt die Polizei, dass sich Berkowitz einfach nur wichtig machen will und in Wahrheit überhaupt nichts weiß. Eine Verbindung zwischen dem Son of Sam und Alice kann also nicht bewiesen werden.
Der Son of Sam bringt aber noch einen weiteren Namen ins Spiel, der wiederum zum Zodiac-Killer führt. Also schon der dritte Serienmörder, der hier Erwähnung findet. Und auch zu ihm gibt's eine Folge in der Schwarzen Akte, das ist Folge 5. Der Zodiac-Killer hat zwischen 1968 und 1969 im Norden Kaliforniens Personen angegriffen und mindestens 5 Menschen ermordet. Er ist auch bekannt dafür, dass er Briefe an Zeitungsredaktionen geschickt hat, in denen er mit seinen Taten geprahlt hat. Aber vor allem waren sie voller komplexer, verschlüsselter Codes. Er ist bis heute einer der berüchtigsten und rätselhaftesten Serienmörder der Kriminalgeschichte.
Aber nochmal kurz eine Zusammenfassung bei den ganzen Namen gerade. Ted Bundy kann es nicht gewesen sein. Er war zur Tatzeit weit von Stanford entfernt. David Berkowitz, aka der Son of Sam, will sich nur wichtig machen und droppt weitere Namen, die in Verbindung mit dem Mord an Alice stehen sollen. So erwähnt er zum Beispiel William Manser, auch bekannt als Manson No. 2. Der hatte Verbindungen zur Manson-Familie und wird verdächtigt, der Zodiac-Killer zu sein. Es gibt nämlich einige Parallelen zwischen dem Zodiac-Killer und William Manser, aka Manson No. 2. Die zu besprechen, würde jetzt aber wirklich zu weit führen und vom Fall der heutigen Folge wegführen. Daher machen wir es kurz. Die Polizei findet auch hier keine Verbindung zwischen Alice und William Manser, aka Manson No. 2.
Weil Alice' Leiche irgendwie so symbolisch in der Kirche positioniert wurde, vermuten viele, dass es sich um einen satanistischen oder rituellen Mord handeln könnte. Vor allem Gerüchte aus ihrer Heimat in North Dakota heizen diese Spekulation weiter an. Dazu müssen wir euch von einer ganz bestimmten Situation berichten. Die hat sich kurz, nachdem Alice die Highschool in Bismarck abgeschlossen hat, zugetragen.
Und zwar kommt sie mit Mitgliedern einer religiösen Bewegung in Kontakt. Einer spirituellen Bewegung, die versucht, radikale Konzepte über Gut und Böse, über Erlösung und Zerstörung miteinander zu vereinen. Diese Mitglieder gehören der Process Church an. Die wurde in den 1960er Jahren in Großbritannien gegründet und dann in die USA gebracht. Wir haben gelesen, dass sie ein eher eigenwilliges Glaubenssystem verfolgen, das apokalyptische Elemente und provokante Symbole beinhaltet.
Die Mitglieder kleiden sich oft in schwarze Roben und tragen umgedrehte Kreuze oder den griechischen Buchstaben Omega. In den Augen der Öffentlichkeit steht diese Bewegung mit dem Satanismus in Verbindung. Diese Ansicht soll aber oft irreführend sein, da die Gruppe dem Satanismus nicht nahe gestanden und man sie oft missverstanden haben soll. Die Informationen sind da nicht ganz eindeutig, was das angeht.
Jedenfalls ist Alice damals mit 6 jungen Männern dieser religiösen Bewegung in Kontakt gekommen. Die Männer haben sich die Eingeweihten genannt und versucht, Alice von ihren religiösen Ansichten zu überzeugen. Alice hat sich aber nicht überzeugen lassen und war von deren Glaubensansichten enttäuscht. Sie hat sie als Teufelsanbeter gesehen, haben wir gelesen, und es wird vermutet, dass sie damals vielleicht etwas gehört oder gesehen hat, was sie nicht hätte sehen oder mitbekommen sollen. Man hätte Alice aus dem Weg räumen müssen, damit sie nichts ausplaudert. Diese Theorie besagt, dass der Täter seine Handschrift in Form der rituellen Positionierung ihrer Leiche hinterlassen hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie klingt das alles ein bisschen weit hergeholt.
Werbung. Werbung Ende.
Der Ehemann, die mögliche Beteiligung von bekannten Serienmördern, ein Einzeltäter, satanistische Rituale, das alles hat die Polizei zu keinem konkreten Namen geführt. Keine Person kann für den Mord an Alice zur Rechenschaft gezogen werden, weil es einfach nicht genügend Beweise gibt. Mehr als 40 Jahre lang gibt es keine Antworten. Alles Familie wird aber nicht müde, bei der Polizei nach neuen Erkenntnissen zu fragen. Aber dennoch wird ihr Fall irgendwann zu einem Cold Case. Bis zum Jahr 2018.
Doch bevor Alles Eltern endlich Antworten auf ihre drängendste Frage bekommen, nämlich wer ihre Tochter ermordet hat, stirbt ihr Vater Marvin. Nur 3 Monate, bevor es zum lang ersehnten Durchbruch in Alles Fall kommt. Ihr Fall hat die Beamten jahrzehntelang beschäftigt, doch aufgrund der modernen DNA-Technik kommt es 2018 zur großen Überraschung. Ihr erinnert euch vielleicht, dass damals in der Kirche Spermarückstände auf einem Kissen und ein unvollständiger Handabdruck auf einer der Kerzen sichergestellt werden konnten. Jetzt, über 4 Jahrzehnte später, kann die DNA einer Person mit der am Tatort sichergestellten DNA in Verbindung gebracht werden.
Am Donnerstag, den 28. Juni 2018, macht sich die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl auf den Weg zu einer verdunkelten Erdgeschosswohnung in San Jose, Kalifornien, 32 Kilometer von der Stanford-Universität entfernt. Die Beamten haben genug Beweise, um den Mann zu verhaften, der dort lebt. Die Beamten sprechen zunächst mit ihm durch die verschlossene Haustür hindurch, denn der Mann sagt, dass er sich noch eben schnell was anziehen muss und dann die Tür öffnen wird. Die Beamten warten also einige Minuten.
Irgendwie schleicht sich aber dann das Gefühl ein, dass der Mann nur versucht, die Beamten hinzuhalten. Sie öffnen also die Tür und betreten die Wohnung. Im Schlafzimmer sehen die Beamten den Mann auf dem Bett sitzen, mit einer Pistole in der Hand. Sie ziehen sich sofort zurück. Und dann hören sie einen Schuss.
Der Mann auf dem Bett hat sich soeben durch einen Kopfschuss das Leben genommen. Er ist mittlerweile 72 Jahre alt und ihr kennt ihn schon. Dieser Mann heißt Steven. Er war zur Zeit von Alice' Ermordung der Wachmann, der ihre Leiche gefunden hat.
Die Beamten finden in seiner Wohnung Hinweise darauf, dass er schon länger von suizidalen Gedanken verfolgt wurde. Zum Beispiel finden sie eine Box, die im Kleiderschrank versteckt ist. Darin befinden sich handschriftliche Notizen aus dem Jahr 2016, also von vor 2 Jahren. Sie wirken hastig niedergeschrieben und sind kaum lesbar. Die Beamten vermuten, dass Steven die nach einer Befragung auf dem Polizeirevier aufgeschrieben hat. Darin erwähnt er allerdings nicht den Mord an Alice. Er hat also leider kein Geständnis aufgeschrieben. In der Box befindet sich außerdem ein Buch mit dem Titel »The Ultimate Evil – The Truth About the Cult Murders«. Ein Buch über Serienmörder, in dem auch Alice' Fall aufgegriffen wird.
Steven besuchte die Catholic High School und war danach in der US Air Force. 1971 hat er dann einen Job als Polizeibeamter beim Stanford Department of Public Safety angenommen. Im Jahr darauf kam es allerdings zu Umstrukturierungen und Steven wurde zum Sicherheitsbeamten herunterdegradiert. Das hat ihm allerdings gar nicht gefallen und er hat sich auch oft darüber beschwert, aber immer noch besser, als gar keinen Job zu haben. Insgesamt hat er 4 Jahre als Wachmann auf dem Campus gearbeitet. Eine Nachbarin von Steven beschreibt ihn als normal, ein Mann, der lieber für sich bleiben wollte, aber immer nett gegrüßt und von weitem gewunken hat.
Die Polizei glaubt nicht, dass es eine direkte Verbindung zwischen Alice und Steven gab. Wahrscheinlich war Alice einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ein Zufallsopfer. Die wahrscheinlichste Theorie ist, dass Steven sich sexuell an ihr vergehen wollte und sie dann ermordet hat, um nicht aufzufliegen. Und um den Mord zu vertuschen bzw. von seiner Person abzulenken, könnte er Arles Leiche so drapiert haben, dass die Theorie rund um einen rituellen Mord an Gewicht zunimmt. Das hat in einer Kirche natürlich nochmal mehr Gewicht. Über 40 Jahre lang konnte das dunkle Geheimnis ja auch tatsächlich verschwiegen werden.
Ob diese Theorie wirklich der Wahrheit entspricht, was Stevens Motiv hinter dem Mord war, das wird für immer sein Geheimnis bleiben. Die Polizei jedenfalls nimmt seinen Suizid als stilles Geständnis, dass er sich selbst das Leben genommen hat, weil er wusste, dass er nach Jahrzehnten doch noch entlarvt wurde.
Arles Mutter Jean sagt gegenüber Mercury News, dass sie untröstlich sei, dass der Täter nicht schon früher gefasst wurde. Dass sie sich gewünscht hätte, dass Arles Vater auch noch den Namen des Täters erfahren hätte. Arles Ehemann Bruce hat übrigens eine neue Familie gegründet und ist Forscher auf dem Gebiet der psychischen Gesundheit von Kindern geworden. Er wird damit ein international anerkannter Experte auf seinem Gebiet.
Auch wenn Arles viel zu früh brutal aus dem Leben gerissen wurde, konnte ihr Fall nach jahrzehntelanger Unsicherheit und zahllosen Spekulationen schließlich doch noch aufgeklärt und geschlossen werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Steven nie durch ein Gericht verurteilt wurde und er damit auch nicht so ganz offiziell der Mörder von Arles ist. Trotzdem ist die moderne DNA-Technik natürlich ein Gamechanger und wer weiß, welche bisher ungelösten Cold Cases zukünftig noch alles aufgeklärt werden können.
Und damit schließen wir den Fall für heute. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir auch endlich mal wieder einen abgeschlossenen Fall haben. Und ansonsten vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns immer auf Instagram schreiben, falls ihr uns da übrigens auch noch schreiben wollt. Schwarze Akte heißen wir da, alles klein zusammengeschrieben. Und natürlich auch generell fürs Zuhören, fürs Teilen, wenn ihr euren Freunden, Freundinnen von dem Podcast erzählt. Das freut uns wirklich jedes Mal zu hören und auch dann in den Kommentaren zu lesen. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche einfach wieder überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.